So, wir sind wieder am Start hier bei einer neuen Folge auf meinem Podcast Nervenstark, dem Podcast für Neuroathletiktraining im Kampfsport. Und oft ist es natürlich so, dass ich mich hinsetze und mir überlege, okay, worüber kann ich mit dir sprechen? Was könnte dich interessieren? Was könnte dir Mehrwert bieten? Also ich bin quasi auf der Suche nach den Themen. Aber manchmal ist es auch so, dass die Themen mich finden. Und so ist es in den letzten Tagen und in den letzten Wochen immer häufiger dazu gekommen, dass ich mit Athleten aus den verschiedensten Bereichen über das Thema Versagensangst gesprochen habe. Und du weißt, dass wir Versagensangst in dem Fall jetzt nicht aus der sportpsychologischen Perspektive betrachten, sondern aus der neurozentrierten Perspektive. Also du wirst in dieser Folge jetzt keine Tipps rund um Visualisierung, Meditieren, Journaling oder ich weiß jetzt auch nicht genau, was Sportpsychologen so mit den Leuten erarbeiten, aber ich möchte dir von Anfang an einfach mit auf den Weg geben, dass wir das Thema Versagensangst und wenn sich Versagensangst körperlich bemerkbar macht, dass wir das heute aus einer neurozentrierten Perspektive beleuchten. Das sollte eigentlich klar sein beim Neuroathletik-Podcast, aber ich möchte dazu beginnen, auf jeden Fall nochmal den Unterschied klar und deutlich machen und dir heute mal zeigen, was der Körper zusätzlich machen kann, beziehungsweise was du zusätzlich machen kannst oder mal ausprobieren kannst, wenn du in einer Situation bist, wo du jetzt nicht unbedingt Versagensangst hast. Es geht generell um Leistungsdruck, es geht um Nervosität, ne? Also das würde ich jetzt alles mal so mit in einen Topf packen. Was du aus der Neurosicht und aus meiner Sicht als Neuroathletiktrainerin mal für dich ausprobieren könntest. Und natürlich auch immer mit dem Warum dahinter. Warum sehe ich das als so sinnvoll an? Warum kann man das ausprobieren? Und dementsprechend starten wir zwei in Folge 107, wenn sich Versagensangst körperlich bemerkbar macht. Let's go! Wettkämpfe und allgemein, wenn man so in den Bereich Competition wechselt, haben diese Erlebnisse nochmal eine ganz spezielle Magie. Ich persönlich finde auch, dass Menschen, was heißt, ich finde das nicht nur so, mein Erfahrungsschatz hat es tatsächlich in den letzten Jahren auch gezeigt, dass Leute, die in ihrer Kindheit auch viel mit Vergleich, ne, sportlichem Vergleich, mit Wettbewerben, mit Wettkämpfen, also wirklich mit dem Faktor Leistung konfrontiert wurden, nachher im Erwachsenenalter nicht unbedingt, ich sag mal, eine bessere oder ein besseres Händchen für die Situation haben, aber sie wissen es besser einzuordnen. Und da spielt natürlich der Bereich Erfahrung eine sehr, sehr große und sehr zentrale Rolle. Ich mache noch mal kurz einen kleinen Exkurs mit dir. Ich sage das zwar in unfassbar vielen Podcast-Folgen, aber ich weiß ja auch nicht, ob du heute zum ersten Mal mit dabei bist. Für das Nervensystem und aus der neurozentrierten Sichtweise bin ich ja darauf spezialisiert, den sensorischen Input zu verbessern. Also die Voraussetzungen für eine Bewegung durch das Gehirn und durch das Nervensystem so zu trainieren, dass du dich schmerzfrei bewegen kannst, dass du dich von der Bewegungsqualität besser bewegen kannst, also Kraft, Reaktionsschnelligkeit, Wahrnehmung, Gedankenschnelligkeit und. Der Aspekt ist ja wirklich richtig groß. Aber abgesehen von dem sensorischen Input hat dein Gehirn natürlich in den letzten Jahren sehr viele Erfahrungen gesammelt. Und diese Erfahrungen werden mit in die Entscheidungsfindung mit einbezogen, wenn sich das Nervensystem die Frage stellt, wie sicher ist das, was ich tue? Und dein Gehirn trifft in jeder Sekunde eine Art Prognose. Ne, was kommt für eine Situation auf mich zu? Ist das sicher für mich? Und vor allen Dingen, was brauche ich für Voraussetzungen, um diese Situation bestmöglich zu bewältigen? Boah, wundere dich nicht, wenn ich zwischendurch mal ein paar Schlücke trinke. Irgendwie habe ich heute das Gefühl, ich habe Feuer im Hals. Ich fühle mich so ein bisschen wie Glumanda teilweise, falls du das Pokémon Glumanda noch kennst. Und ich rede und dann fühlt es sich auf einmal so an, als wenn mir einer ein Feuerzeug an meinen Hals hält. Und dann, weiß ich nicht, fühlt sich das ganz komisch an. Jetzt kannst du natürlich sagen, okay, Lara, dann halt deine Klappe. Nein, kann ich nicht, weil ich heute Podcast-Folgen aufnehmen möchte. Deswegen sieh es mir nach, wenn ich zwischendurch mal ein paar Schlücke trinke, um das innere Feuer ein bisschen zu löschen. So, worauf ich hinaus wollte, gerade bevor ich hier wieder einen kurzen Abschweifer hatte, ist, dass diese Prognose auch durch Erfahrungen geprägt ist. Und es ist natürlich für das Nervensystem eine andere Situation, wenn du im Training bist und selbst da vielleicht Sparring mit dem einen oder anderen machst und dann in diese Wettkampfsituation wechselst. Ich kann mich noch genau an meine allerersten Spiele, Wettkämpfe im Fußball erinnern, die ich damals hatte. Und ich weiß noch genau, wie die Nächte davor waren. Ich weiß noch ganz genau, was in meinem Magen-Darm-Trakt los gewesen ist. Ich weiß auch noch ganz genau, welche Geschichten ich mir selber im Kopf erzählt habe. Und die beste Medizin ist natürlich immer, diese Situation trotzdem zu machen. Natürlich ist es super frustrierend, wenn man jetzt in meinem Fall auch vom Fußballplatz, aber da wir das ja auf den Kampfsport projizieren, wenn du aus dem Ring kommst, wenn du aus dem Oktagon kommst, wenn du von der Matte runterkommst und du weißt, du hast verloren, du bist vielleicht sogar unter deinen eigenen Möglichkeiten geblieben. Natürlich ist das frustrierend. Da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Und die allerwenigsten, so habe ich das Gefühl, sehen den Mehrwert in dieser Erfahrung, die aber trotzdem damit gesammelt wurde. Ich weiß, dass vor allen Dingen so Familienmitglieder und Freunde immer sagen, ey, das war eine wertvolle Erfahrung, die du da gesammelt hast. Und das wird dich auf deinem eigenen Weg weiterbringen. Und ich sehe schon die Athleten, die dann mit den Augen rollen und sagen, ja, bla bla. Es ändert trotzdem nichts daran, dass sich Verlieren unfassbar scheiße anfühlt. Natürlich tut es das. Ne? Also Leute, die sagen, Gewinn ist nicht wichtig, sind meistens die, die in ihrem Leben noch nie wirklich gewonnen haben. Sorry, dass man das so sagen muss, aber Gewinn ist eins der besten Gefühle überhaupt. Natürlich füttert man auf der einen Seite total sein Ego, ne, weil man sich ja dann bestätigt darin fühlt, dass man was auf dem Kasten hat, dass man es wert ist, gesehen zu werden, ne, dass man es wert ist, Sponsoren zu bekommen und was da nicht noch alles dran hängt. Also in vielen Bereichen hängt dieses Gewinnen ja auch auf einer sehr oberflächlichen Ebene. Aber Gewinnen macht auch was mit dir, wenn du das Gefühl hast, dass du dich für deine ganze Arbeit, die du in den letzten Wochen und Monaten in dieses Projekt gesteckt hast, dass diese Arbeit sich auszahlt. Das ist quasi so der Return on Investment für das, was du gibst. Und natürlich weiß jeder Sportler, dass Verlieren auch dazugehört. Und natürlich weiß jeder Sportler auch, dass Verlieren nicht der Weltuntergang ist und dass man aus Niederlagen natürlich was lernen muss, natürlich die Erfahrung mitnehmen muss. Aber trotzdem ist es eines der wenigsten Sachen, die man dann hören will, wenn man verloren hat. Dabei ist es tatsächlich die Wahrheit. Also die Erfahrung ist für dein Gehirn eine unfassbar wichtige Ressource. Eine Art Sparringspartner, auf die dein Gehirn zurückgreift, wenn eine ähnliche Situation kommt und man sich dann aber die Frage stellt, hey, wie habe ich die Situation denn beim letzten Mal gelöst und wie kann ich sie jetzt besser lösen als beim letzten Mal. Und worauf ich vor allen Dingen heute eingehen möchte, ist die Tatsache, dass viele Athleten so in der Wettkampfvorbereitung oder kurz vor dem Kampf, gehen wir mal nicht von der ganzen Wettkampfvorbereitung aus, sondern so kurz vor dem Kampf, extrem viel mit Verdauungsbeschwerden zu tun haben. Und irgendwie auch merken, ne, wenn man jetzt noch das Gewicht machen muss, dann ist es natürlich nochmal eine andere Nummer. Aber so generell, entweder kriegt man nichts runter, ne, man hat Durchfall, Magenschmerzen. Und das ist eine Sache, über die redet natürlich öffentlich niemand gerne, aber ich weiß halt aus meiner Arbeit, dass es diese Sachen definitiv gibt und dass es auch keine Schande, kein Bloßstellen oder sonst was ist, wenn man auch mal sagt, ey, sobald die Luft dünner wird in Richtung Wettkampf, komme ich mit meiner Innenwahrnehmung in dem Fall und meinem Magen-Darm-Trakt, ne, wenn man es nochmal genauer unter die Lupe nehmen will, komme ich nicht ganz so zurecht. Und deshalb will ich heute, wie gesagt, etwas spezifischer auf diese Verdauungsbeschwerden im Zusammenhang mit Nervosität, im Zusammenhang mit Versagensangst eingehen, weil es da durchaus neurozentrierte Strategien gibt, mit denen man arbeiten kann, um das Ganze, ich sag mal, vorsichtig erträglicher zu machen. Ich kann dir nicht garantieren, dass wenn du diese Sachen machst, dass das auf einmal beim nächsten Wettkampf nicht kommt. Ey, das würde mich mega freuen. Aber wenn wir nur eine kleine Verbesserung erzielen können, wenn du sagst, boah, ich hole mir jetzt mal Stift und Papier raus oder ich höre mir die Podcast-Folge einfach nochmal später an und ich schreibe mir dann einfach nochmal auf, was Lara mir da für Sachen mitgegeben hat. Und dann probierst du sie bei deinem nächsten Wettkampf aus und du merkst, ey, irgendwie hat sich da wirklich was getan. Ne? Was nicht heißt, dass du nicht nervös wirst. Was nicht heißt, dass du nicht auch Versagensangst kriegen wirst, weil das sind Gefühle, die in diesem Kontext auch normal sind. Und ich glaube, weil da bin ich jetzt keine Expertin drin, ich glaube, dass ein Umgang mit solchen Emotionen immer zielführender ist, als sich selber auf die Fahnenstange zu schreiben, diese Gefühle nicht mehr zu fühlen, weil sie werden kommen. Die Situation, das ist eine Ausnahmesituation und es geht ja nicht darum, diese Gefühle völlig zu unterdrücken, sondern es geht darum, dem Körper beizubringen, mit diesen Emotionen trotzdem Bestleistung abzurufen. Und bevor ich jetzt nochmal genauer auf die Innenwahrnehmung eingehe, nochmal genau auf die Magen-Darm-Geschichte eingehe, möchte ich dir einen kurzen Exkurs geben in mein jüngeres Ich. Und ich habe damals auch, ja, je älter ich wurde und je wichtiger meine Spiele wurden, weil ich ja damals auch für die Nationalmannschaft gesichtet werden wollte, desto intensiver wurde auch meine Angst, die ich vor den Spielen hatte. Und ich habe mich da mal mit einer Sportpsychologin damals von der Sporthochschule Köln, die kam zu uns, die hat so einen Workshop gegeben und hat uns Einblicke gegeben, was man sportpsychologisch alles machen kann. Und die hat einen sehr spannenden Aspekt kommuniziert und hat dann so in die Runde gefragt. Die hat jetzt nicht speziell auf mich gezeigt und gesagt, ne, das kann jetzt für mich so sein oder ich soll mich mal damit beschäftigen, weil wir ja mit der ganzen Mannschaft da gesessen haben. Aber die hat gesagt, denkt mal darüber nach, was euch die Angst Positives mit auf den Weg gibt. Und ich weiß noch ganz genau, dass mein erster Gedanke war, ja, um Himmels Willen, was soll mir denn bitte die Angst Positives mitgeben? Ich will sie ja eigentlich gar nicht haben. Ich will es nicht fühlen. Es ist unangenehm. Es hindert mich daran zu performen. Ich fühle mich nicht wohl damit und ich gebe dieser Angst zu viel Raum. Aber als ich dann so 2-3 Minuten darüber nachgedacht habe, habe ich verstanden, worauf sie hinaus will. Und ich habe für mich damals festgestellt, dass ich in keiner einzigen Situation so dermaßen den Fokus oben halten kann über einen längeren Zeitraum, wie in den Momenten, wo diese Angst quasi so ein bisschen in meinem Nacken sitzt. Was jetzt nicht heißt, dass ich vor Angst und zitternden Knien irgendwo stehe und mich nicht mehr bewegen kann, aber du kennst dieses Gefühl zu 100%, wenn das so langsam aufsteigt, du vielleicht auch so ein bisschen schwitzt, wie gesagt, so der Magen-Darm-Bereich macht sich bemerkbar, schwitzige Hände, der Puls steigt, du hörst so deinen eigenen Herzschlag, ne? Also man merkt, wenn der Körper sich auf die kommende Belastung vorbereitet. Und auch das war so ein zweiter Punkt. Also abgesehen davon, dass mir die Angst sehr viel Fokus gibt und mich in den Momenten wirklich die Präsenz spüren lässt, die es braucht, um dann auch abzuliefern, ist es so, dass ich mir selber oder dass ich für mich selber festgestellt habe, dass das zu der Vorbereitung für die kommende Belastung mit dazugehört. Ich muss gleich rennen, ich muss gleich jemanden werfen, ich muss gleich jemanden hebeln, ich muss gleich mein Gewicht gegen jemanden einsetzen. Das heißt, ich muss auch von meinen inneren Prozessen darauf vorbereitet sein, natürlich zu agieren, aber auch vernünftig zu reagieren. Und das war so ein kleiner Golden Nugget damals so für mich persönlich aus dem Bereich Sportpsychologie. Wir tauchen jetzt ein in den Bereich Innenwahrnehmung. Und im neurozentrierten Training nennt sich die Innenwahrnehmung auch Interozeption. Das ist aber tatsächlich am Ende des Tages dasselbe und beschreibt quasi alle Vorgänge, die in deinem Körperinneren stattfinden. Das kann zum einen die sogenannte Viszerozeption sein, also wenn Körpersignale aus den inneren Organen registriert werden, also wie zum Beispiel Faszienbewegungen, wie deine Atmung, wie deine Organposition, aber auch biochemische Prozesse und Veränderungen. Und dann gibt es natürlich noch den Bereich der Propriozeption, das kennst du vielleicht auch aus meinen letzten Folgen, wo unter anderem Reize und Informationen aus dem muskuloskeletalen System auf das Nervensystem und auf das Gehirn einwirken. Also Rezeptoren an deiner Muskulatur, Sehnen und Bändern, an den Faszienhüllen, die um die Muskulatur sind, an deinem Bindegewebe, an deinen Gelenkkapseln. Also das ist auch ein Bereich der Interozeption. Aber allgemein kannst du dir merken, dass es hier vor allen Dingen um die Innenwahrnehmung geht und vor allen Dingen darum, dass dein physiologischer Zustand quasi überwacht wird, aber auch eine Prognose für autonome Bedürfnisse getroffen wird. Und das hatte ich gerade schon gesagt, es muss eine Prognose geben, hey, welche Anforderungen muss ich gleich oder muss ich gleich standhalten? Welchen Anforderungen muss ich gleich gerecht werden? Und was muss ich dafür tun? Und hier spielen zwei Bereiche. Ich habe natürlich immer noch im Hinterkopf, dass ich gesagt habe, dass wir den Fokus auch auf die Verdauung richten. Das machen wir gleich auch noch mal expliziter. Aber hier gibt es zwei sehr signifikante sogenannte interozeptive Afferenzen. Also Afferenzen sind quasi, wie soll ich sagen, aufsteigende Informationen. Wenn du dir vorstellst, aus dem Körperinneren fährt dein Gehirn ein Datenblatt nach unten. Also dein Gehirn schickt ein Datenblatt runter in den Körper. Das wäre dann Efferent, das wären Efferenzen. Und Afferenzen sind quasi, wenn dein Körperinneres ein Datenblatt nach oben schickt, in den Aufzug rein, nach oben und quasi einmal aufsteigend nach oben fahren. Und hier gibt es zum einen die Inselrinde, die diese Afferenzen verarbeitet. Und ein entscheidender Faktor ist hier auch der Vagusnerv, aber auf den gehe ich gleich nochmal genauer ein. Also die Inselrinde kannst du dir an der Stelle schon mal merken, in Kombination, wie gesagt, mit dem Vagusnerv. Und den nehmen wir jetzt etwas genauer unter die Lupe und von dem wirst du bestimmt schon gehört haben. Der ist ja der Shootingstar schlechthin, von dem gibt es, ich glaube, es gibt von keinem einzigen Nerv so viele Bücher, Literatur, Beiträge wie von dem Vagusnerv. Und natürlich hat das alles seine Berechtigung. Der kann auch super viel, das wirst du gleich hören. Aber es ist krass, dass der 10. Hirnnerv, also der Vagusnerv ist der 10. Hirnnerv, so präsent, so berühmt ist, also eine kleine Berühmtheit. Und wie gesagt, das ist ja nicht ohne Grund. Dein Vagusnerv, Hirnnerv 10, ist der größte Nerv deines parasympathischen Systems. Das heißt, er hilft dabei, deinen Organismus zu beruhigen. Er wirkt aber auch entzündungshemmend, also der Vagusnerv kann entzündungslindernde Prozesse unterstützen und er liefert quasi aufsteigende Informationen auch aus dem Körperinneren, weil er super viele Organe innerviert und aus deinem Becken. Und er ist unter anderem zugänglich über sogenannte freie Nervenenden, das sind auch sogenannte C-Fasern. Das ist wichtig, weil diese C-Fasern ihre Informationen aus der Inselrinde bekommen. Jetzt haben wir hier schon mal so eine kleine Connection. Und diese C-Fasern sind vor allem in Faszien zu finden. Und 80% dieser afferenten, also aufsteigenden Informationen, werden von freien Nervenenden generiert, von denen 90% zu den C-Fasern gehören. Also ein enormer Anteil für die Innenwahrnehmung und vor allen Dingen auch, wir bleiben mal bei der Visualisierung von dem Datenblatt, was dein Gehirn braucht, ein enormer Impact an Daten, die dein Gehirn tatsächlich zur Verfügung gestellt bekommt. Und in Verbindung mit dem Vagusnerv hatte ich gerade die Inselrinde auch kurz einmal angesprochen. Und die Inselrinde steht über zahlreiche Faserbahnen mit ganz verschiedenen Systemen ganz eng in Verbindung. Da haben wir zum einen dein auditorisches System, also hören, dein motorisches System, bewegen, dein limbisches System, dein somatosensorisches System und es gibt Verbindungen zum Thalamus und zum Hypothalamus. Also super multisensorisch und für viele wichtige Areale zuständig, die nachher eine sehr große Integrationsfunktion haben. Also dein Gehirn arbeitet ja nicht immer nach Schema F, ne? Da kommt was rein und dann ist das wie in so einer Fabrik, das wird so tak, 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 abgearbeitet, sondern es geht ja nachher um das perfekte Zusammenspiel aus allem. Und es ist ja nie ein Bereich völlig lahmgelegt. Es geht ja nachher mehr darum, wer ist wann wie aktiv, warum und was braucht es, um ein anderes Ergebnis zu erzielen. Und in dem Fall oder über die Innenwahrnehmung, über die wir heute sprechen, spielen diese beiden Bereiche, Vagus und Inselrinde, eine sehr, sehr wichtige Rolle, weil die beiden auch durch diese C-Fasern so direkt in Verbindung stehen. Und ich möchte dir zusätzlich nochmal ein paar Einblicke darüber geben, was die Inselrinde für Aufgabenbereiche hat, nur dass du es mal gehört hast, weil ich habe ja gerade gesagt, sie ist sehr integrativ, das heißt auch für sehr viele Prozesse mitverantwortlich, also da kommen dann quasi alle zusammen und dann wird da erarbeitet, was jetzt die sinnvollste Lösung ist, wenn man das mal so richtig platt ausdrücken möchte. Aber die Inselrinde hat natürlich nicht nur Aufgaben aus der interozeptiven Wahrnehmung, wie zum Beispiel Herzschlag, Kontrolle von Blutdruck und Herzfrequenz, sondern auch, halt dich fest, für den Bereich Schmerzwahrnehmung ein sehr wichtiges Areal. Für den Bereich Prognose autonomer Bedürfnisse unter Belastung, da sind wir wieder beim Thema, emotionale Reaktion, Aufmerksamkeit und Fokus, Körperwahrnehmung, Regulation, sympathische und parasympathische Aktivität. Es gibt noch andere Funktionen, die sind aber in unserem Zusammenhang jetzt nicht so wichtig wie Kurzatmigkeit, Schlucken, Artikulation, ne, das sind jetzt so Sachen, die würde ich eher so in den therapeutischen Bereich einordnen, aber die wären tatsächlich auch der Inselrinde zugeordnet. Aber für dich als Kampfsportler wäre zum Beispiel Schmerzwahrnehmung, ne, wie gesagt, interozeptive Wahrnehmung, Prognose autonomer Bedürfnisse. Oh, ich habe mich erschrocken. Hast du den Higgins gehört? Halleluja, habe ich mich erschrocken. Boah, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Meine Nachbarin ist wiedergekommen. Sie bist wieder live on stage hier in Norddeutschland mit allem dabei, was das Podcast Herz zu begehren hat. Bellende Hunde, ein brennender Hals, heute ist alles mit dabei. So, machen wir weiter. Prognose autonomer Bedürfnisse unter Belastung, hatte ich gesagt. Motorisches Lernen, Körperwahrnehmung, emotionale Reaktion, Aufmerksamkeit und Fokus. Alles Sachen, die für den Kampfsport auch eine sehr, sehr, sehr entscheidende Rolle spielen. Und du kannst dir die Inselrinde vom Aufbau quasi so vorstellen, dass es natürlich erstmal ein Datenblatt geben muss. Es muss ja erstmal ein paar Infos geben. Das heißt, es gibt zum Beispiel Informationen über die Augen, über die Ohren im Bereich Hören, über die Ohren im Bereich Gleichgewichtssystem. Dann gibt es natürlich auch noch somatische Afferenzen, also auch alles das, was im Körperinneren zurückgemeldet wird. Und dann fängt der erste Teil natürlich erstmal an zu den Prozess anzusteuern, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Das heißt, diese ganzen Informationen, dieser sensorische Input aus dem System wird da erstmal in so eine Art Prozess eingeschleust. Und dann wird erstmal geguckt, okay, wo stehen wir gerade, was machen wir gerade, wie geht es von hier aus weiter. Und der zweite Teil, das wäre auch der mittlere Teil deiner Inselrinde, der macht die sogenannte Integration. Ne, also auch Geschmack und Geruch, auditive Informationen werden da auch nochmal weiter verarbeitet. Und sowohl der erste Teil, der Prozess an sich, als auch die Integration gehören noch zu deinem Old Brain, das heißt zu deinen unterbewussten Abläufen. Wenn wir so in den Bereich Bewusstsein, also New Brain kommen, das macht der vordere Teil deiner Inselrinde, der anteriore Bereich, dann sind wir da wirklich im Bereich ja, kognitive Prozesse, sozial-emotionale Intelligenz, da ist dann wirklich ja, das Bewusstsein Mensch ist da tatsächlich gefragt. Alles vorher passiert sehr, sehr viel in unseren unterbewussten Strukturen. Und das zeigt auch nochmal wieder, wie wichtig es ist, dass, ne, wie ich auch eingangs gesagt habe, wir wollen die Voraussetzung für eine Bewegung verbessern. Und sehr viele Dinge passieren noch weit, bevor wir uns darüber bewusst sind. Und das ist ja auch der Ankerpunkt des neurozentrierten Trainings. Wie kann ich die Voraussetzung für eine Bewegung besser machen? Nicht, wenn ich sie schon sehe, nicht, wenn ich sie schon spüre und nicht, wenn ich sie schon mache, sondern weit davor. Und das ist in vielen Bereichen wirklich eine Schlüsselkompetenz, wenn man sein eigenes Nervensystem kennt, wenn man sein eigenes Nervensystem trainiert, versteht, das habe ich gerade schon gesagt, versteht und weiß, wie man mit den Sachen umgehen kann. Und jetzt will ich an der Stelle mal genauer auf Magenprobleme eingehen. Und es gibt noch einige weitere Indizien, die ich aus einem Anamnesegespräch quasi ableiten kann, wenn du mir jetzt beispielsweise sagst, hey, ich sitze 2 Tage vorher gefühlt mit einem Abo auf der Toilette und ich komme einfach nicht runter. Ich habe so Magenkrämpfe, Magenschmerzen, Durchfall. Also da geht wirklich gar nichts mehr. Und ich frage dann einige Indizien ab, die auf die Inselrinde schließen könnten. Das könnten zum Beispiel Essstörungen generell sein. Das kann Übergewicht sein. Das ist im Sport meistens eher weniger der Fall. Das könnten chronische Schmerzen sein. Und das ist eine Sache, die ist gar nicht mal so unwahrscheinlich. Und so Sachen wie chronisch hoher Muskeltonus, chronische Probleme des Immunsystems, wenn du häufiger krank wirst oder sehr häufig oder sehr anfällig auch dafür bist, dann eine wirkliche Red Flag für mich, wenn du zu mir kommst und sagst, hey, ich brauche total lange vor dem Training, um mich aufzuwärmen. Oder ich kann meine volle Leistung nicht abrufen. Das sind alles so Indizien, die in einen bestimmten Bereich der Inselrinde tendieren oder die mir Hinweise darauf geben, was ich mir mal genauer anschauen müsste. Und dann fange ich natürlich an zu testen. Ich kann nicht ins Blaue rein irgendwas versuchen. Ich muss schauen, okay, wie bewegst du dich? Wie ist dein Gleichgewichtssystem? Wie ist deine Beckenbodenkontraktion in dem Fall? Ja, das gucke ich mir eher selten an, weil das eher eine intimere Sache für eine Therapeuten-Athleten-Beziehung ist, muss ich ehrlich gestehen, aber es wäre eine Möglichkeit. Und dann schaue ich mir natürlich auch deine Atmung an und alles das, was auch die Innenwahrnehmung mit betrifft, sage ich jetzt einfach mal. Und ich möchte dir heute 2 Drills mit auf den Weg geben, die du für dich testen kannst, wenn du möchtest, wenn du von dem Thema betroffen bist und wenn du sagst, ich probiere das für mich einfach mal aus. Mit dem dicken, fetten Sternchen dahinter, dass ich dir natürlich keine Garantie dafür geben kann, weil ich dich als Mensch nicht kenne, aber ich kann dir vielleicht den ein oder anderen Schubser in die richtige Richtung geben, wo du vielleicht merkst, ey, da passiert was in meinem Körper. Vielleicht wäre der neurozentrierte Ansatz ja etwas, womit ich mich intensiver beschäftigen sollte. Und Die erste Sache, die ich dir mit auf den Weg geben möchte, sind Vagus-Drills, um den Vagusnerv gezielt zu aktivieren. Kennt fast jeder Hans und Franz die Übung, dass man in die verlängerte Ausatmung gehen soll. Also einatmen und länger durch die Nase aus als durch die Nase wieder ein. So ein Billo-Tipp bekommst du hier von mir natürlich jetzt nicht. Ich möchte deinen Vagusnerv auf zwei unterschiedliche Arten und Weisen, vielleicht auch in Kombination aktivieren. Zum einen kannst du dir gerne mal ein Theraband oder wenn du einen Motorradgürtel hast oder wenn du vielleicht sogar einen Atemgürtel hast, aber es reicht auch in den allermeisten Fällen ein Theraband, das kannst du dir um den Rippenbogen binden, so dass du noch gut atmen kannst. Schnür dir bitte jetzt nicht komplett alles ein, aber dass du in dem Bereich Atemwiderstand merkst, ne? Dass du merkst, wenn du einatmest und der Rippenbogen will sich zur Seite weiten, dass du merkst, okay, da ist Widerstand anhand des Therabands und den wickelst du dir dann, wie gesagt, darum. Und dann atmest du tief durch die Nase ein und nimmst mal deinen Zeigefinger und Mittelfinger seitlich an deinen Hals und dann atmest du summend durch die Nase wieder aus. Ich mache dir das auch einmal kurz vor. So lange wie möglich. Ich kann das extrem lang. Ich will dich damit hier jetzt nicht noch länger belästigen. Es hört sich an wie eine Hummel auf Koks. Ich weiß, hört sich total seltsam an. Und wenn dir das für anderen Leuten peinlich ist, dann kannst du das auch für dich alleine machen. Aber das wäre zum Beispiel eine Aktivierung für den Vagus, weil die Fasern des Vagusnervs auch die Muskulatur des oberen Schlunds oder des unteren Schlunds, bin mir gerade nicht sicher, sorry, kleiner Hänger, innervieren und des Kehlkopfs. Also die laufen quasi durch deinen Hals und durch das Summen kannst du natürlich nochmal eine andere Art von Aktivierung und Intensität mit reinbringen. Die zweite Sache, die dein Vagusnerv auch noch aktiviert, ist die Vibration quasi in deinem Ohr. Also jetzt muss ich gucken, wie ich das richtig beschreibe, weil das Ohr ist ja jetzt auch nicht so klein. Wenn du dir dein Ohr im Spiegel anschaust, dann hast du ja, bevor der Gehörgang quasi losgeht, so einen kleinen Vorraum. Also ich nenne hier Vorraum, so eine kleine Kuhle, die quasi noch, also die direkt in den Gehörgang, die Kuhle geht nicht direkt in den Gehörgang. Guck mal, wie schlecht ich bin dabei, diese Ohrposition zu beschreiben. Also es gibt das Ohr, ne, dann hast du so oben dein Knorpel, dann kommt so eine große Fläche an Ohr und dann kommt nochmal wie so ein kleiner See, so ein kleines Tal, bevor es dann in deinen Gehörgang geht. Und dieses kleine Tal kann durch Vibration quasi stimuliert und aktiviert werden. Beispielsweise durch eine elektrische Zahnbürste oder wenn du dir den Sievalp von Arzt holen möchtest, natürlich auch gerne mit dem, ne? Aber es reicht an der Stelle auch eine elektrische Zahnbürste. Und wenn du dann, ne, nochmal eine Nummer drauflegen willst, kannst du beides kombinieren. Du kannst diesen Vorraum deines Ohres mit Vibration aktivieren und gleichzeitig tief einatmen und summend durch die Nase ausatmen. Das nennt man Stacking, wenn Sachen aufeinander aufgebaut werden. Das wären zwei richtig geniale, würde ich mal behaupten, Vagus-Drills. Auch nur so genial, wie sie halt für dich funktionieren. Aber das könntest du für deine nächste Wettkampfvorbereitung, falls du betroffen bist von diesem Verdauungsthema und von diesem, ne, Versagensangst machen sich körperlich bemerkbar Thema, definitiv mal für dich ausprobieren. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, auch eine sehr, sehr coole Möglichkeit sind Zungendrills. Die Zunge ist natürlich auch, oder ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber die Zunge ist natürlich nicht nur an Prozessen wie ich zerkleinere meine Nahrung oder ich schiebe mein Essen von links nach rechts oder an Schlucken beteiligt. Die Zunge hat auch einen sehr großen Einfluss auf Haltung und Bewegung. Und es gibt ja diese natürliche Ruheposition der Zunge, wo man den Zungenbauch quasi nach oben Richtung Gaumen drückt, wo man festgestellt hat, dass es Leute gibt, die dadurch mehr Kraft entfalten können. Einige konnten es nicht, einige konnten es schon. Aber die Zunge ist auch ein sehr hilfreicher Hinweisgeber in der Anamnese, wenn es Indizien dazu gibt. Und mit der Zunge kannst du eine sehr große Aktivierungsfläche im Kortex erreichen. Und die Zunge liegt natürlich auch im Körperinneren, ne? Also auch ein Bereich, der in die Innenwahrnehmung / Interozeption geht. Und eine einfache Sache, die du machen kannst, weil du auch deine Zunge immer dabei hast, hoffe ich, sind zum Beispiel Zungenkreise. Das heißt, du startest mit der Zungenspitze vorne an den Schneidezähnen, du hast die Lippen geschlossen und der Kiefer liegt ganz locker aufeinander. Und da machst du mit der Zunge vorne über die Zähne einmal kreisende Bewegungen. Du wirst recht schnell feststellen, dass sich das teilweise anfühlen kann, als wenn du gleich einen Krampf bekommst. Ne, wenn man die Zunge mal so 10-mal in die eine und 10-mal in die andere Richtung bewegt, kann das durchaus anstrengend sein. Und jetzt kann man den Ultimo-Stacking kreieren. Ich könnte theoretisch mit einem Theraband an meinem Rippenbogen, mit einem Vibrationsstick in meinem Innenohr, mit einer tiefen Ein- und Ausatmung und Summen plus Zungenkreise einen Mega-Drill für die Innenwahrnehmung kreieren. Ich sag dir aber zu Beginn, wir sind schon fast am Ende der Folge, ich sag dir aber ehrlich, arbeite dich Stück für Stück voran. Mach jetzt nicht direkt alles auf einmal, weil das häufig dazu führen kann, dass du dein Nervensystem damit maximal überforderst, sondern taste dich Schritt für Schritt einmal ran. Mach den Vagusdrill, tief einatmen, summend wieder aus. Mach den Vagusdrill mit Vibration, kombinier vielleicht Summen und Vibration und mach vielleicht nur die Zungenübung, mach vielleicht die Zungenübung und Summen. Und dann am Ende, wenn du sagst oder wenn dein Nervensystem dir das Gefühl gibt, hier passiert gerade nichts und das Gefühl wird nicht besser, dann kannst du natürlich den Ultimo-Drill versuchen. Aber versuch ihn bitte nicht zuerst. Auch wenn du jetzt vielleicht super motiviert bist und sagst, boah cool, das probiere ich beim nächsten Mal aus. Stück für Stück. Es gibt in der Neuroathletik diesen sogenannten Sweet Spot. Das heißt, es ist wie mit Medizin, ne? Du solltest nicht zu wenig nehmen, weil dann wirkt es nicht. Du solltest aber auch nicht zu viel nehmen, weil dann wird es gesundheitsschädlich. In dem Fall wird es jetzt nicht gesundheitsschädlich, aber es könnte dazu führen, dass die Probleme eher verstärkt werden als besser werden. Und deswegen ist an der Stelle, wenn es auch Richtung Innenwahrnehmung geht, Vorsicht geboten und eigene Akzeptanz und eigener Respekt, auch wenn der Körper dir signalisiert, ey, mit einem Drill bin ich vollkommen zufrieden, das passt alles so, wie es ist. Du musst da jetzt nicht mehr drauflegen und dann teste das bitte in deiner nächsten Wettkampfsituation mal aus und gebe mir vor allen Dingen Feedback, wie das funktioniert hat. Und ich kann verstehen, dass du vielleicht jetzt da sitzt und denkst, was um Himmels Willen stimmt mit ihr nicht, dass sie denkt, dass ich anfange zu summen oder mir irgendwas ins Ohr reinzustecken oder Zungenkreise zu machen. Ich kann das nachvollziehen, dass sich das im ersten Moment total verrückt anhört. Aber für dein Gehirn ist es eventuell eine Möglichkeit, besser mit der Situation, besser mit der Innenwahrnehmung und besser mit den Signalen, die du hast in dem Fall, umzugehen. Weil es, wie gesagt, nicht darum geht, dass das Gefühl nie wiederkommt, sondern es geht darum, die bestmöglichen Voraussetzungen zu kreieren, aktiv mitzugestalten, damit du im Wettkampf dementsprechend auch das Leistungsniveau abrufen kannst, was du gerne abrufen möchtest. Und wenn es beim nächsten Wettkampf anstatt, weiß ich nicht, 2 Tage vorher schon Magen-Darm-Probleme, vielleicht nur kurz vor dem Wettkampf einmal eine längere Session auf der Toilette ist, dann ist das schon ein Fortschritt. Aber dafür musst du es probieren, dafür musst du es machen und ich gebe nicht oft irgendwelche Tipps in den Podcast-Folgen, weil ich mich damit immer zurückhalte, weil ich mir auch denke, hey, versucht das überhaupt jemand, testet das überhaupt jemand aus? Aber am Ende des Tages ist das auch dein Bereich der Eigenverantwortung. Wenn du es jetzt gehört hast und sagst, ja cool, ne, mache ich aber nicht oder ist mir egal und nee, ich suche was anderes, dann ist das auch völlig okay. Aber wenn du sagst, ey, das könnte vielleicht für mich spannend sein und was habe ich denn zu verlieren, das mal auszuprobieren, dann bin ich super gespannt, wie sich das bei dir persönlich entwickelt. In diesem Sinne setzen wir hier mal einen Punkt. Ich bedanke mich für deine Zeit. Ich bedanke mich, dass du wieder mit am Start gewesen bist. Und wir beide hören uns dann auf jeden Fall nächste Woche mit einem spannenden Thema wieder. Wir werden nämlich über deinen Mundschutz sprechen. Was genau, sage ich dir noch nicht. Ich will ja so ein bisschen den Spannungsbogen hier oben halten. Aber es wird auf jeden Fall eine Sache, die dir wahrscheinlich noch nie jemand gesagt hat. Es würde mich wundern, wenn. In diesem Sinne, mach's gut, bleib nervenstark und bis in einer Woche.